In Ihrem Domradio, da geht es jetzt mal um frisches Obst. Ja, wenn man an die Schnittmenge von Obst und Religion denkt, dann kommt man am Apfel nicht vorbei. Der Apfelbaum als Baum der Erkenntnis im Paradies. Das war aber noch längst kein angelegter Garten. Wann die ersten Obstgärten bewusst angelegt wurden und was dann doch die Kirche immer wieder damit zu tun hatte, das kann man neben vielen, vielen anderen Aspekten natürlich in dem Buch von Bernd Brunner von der Kunst, die Früchte zu zähmen, nachlesen. Eine Kulturgeschichte des Obstgarten und ein paar Geschichten wird er uns jetzt schon selber erzählen. Ja, was weiß man denn eigentlich? War das wirklich ein Apfel, der damals Adam und Eva zum Verhängnis geworden ist?
Also es ist höchst unwahrscheinlich, weil der Apfel natürlich gar keine typische Frucht, gar kein typischer Baum ist für diese ganze Region des Morgenlandes oder des Nahen Ostens, wie immer man das auch bezeichnet. Also es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass es ein Granatapfel, vielleicht auch eine Feige und eine Dattel, möglicherweise eine Aprikose gewesen ist. Das Ganze geht auf ein Missverständnis von Übersetzern wahrscheinlich zurück, die fälschlicherweise Malus, den lateinischen Begriff für Apfel, mit Malum verwechselt haben, also Malum für das Böse. Und das wurde immer weiter fortgeschrieben, sodass sich diese Legende gestrickt wurde. Aber wie gesagt, es hat sicherlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Wer hat denn dann im irdischen Leben die ersten Obstgärten überhaupt angelegt?
Ja, das ist auch ein Teil von Geschichte, der sehr, sehr schwer zu recherchieren ist. Also ich wünschte, ich könnte Ihnen diesen ersten wunderbaren Obstgarten präsentieren und beschreiben. Es gibt gewisse Hinweise schon in der Antike auf jeden Fall, bei den Griechen, bei den Römern, auch Fresken, die Sie vielleicht auch kennen, also in Pompeji und so weiter. Ausführlicher ist es eigentlich dann dokumentiert für die Arbeit der Mönche und Nonnen im Mittelalter in ihren Klöstern. Also da sind es nach meinen Recherchen vor allen Dingen die Benediktiner und die Zisterzienser gewesen, die da auch schon international, also zwischen den verschiedenen Ländern in einem recht intensiven Austausch offenbar stand, also wie denn diese Obstkultivierung am besten zu bewerkstelligen ist. Und da gibt es entsprechende Pläne, zum Beispiel den Plan vom Kloster St. Gallen, der gefunden wurde, der stammt aus dem Jahr 1816. Ganz interessantes Detail vielleicht, dass diese Obstgärten in den Klöstern gleichzeitig auch als Friedhöfe dienten. Also das war sozusagen eine Doppelfunktion.
Aha, das ist mir auch neu, das habe ich auch noch nicht gehört. Warum? Weiß man das, warum?
Ja, das hat wahrscheinlich man kann da nur spekulieren, also mit dem Verständnis wahrscheinlich auch des Lebens und des Lebens auch der Bäume und der Früchte zu tun. Also da gibt es ja auch so ein Werden und Vergehen sozusagen, dass man da eine Parallele gesehen hat. Vielleicht war es auch aus ganz praktischen Erwägungen, weil das einfach der Gartenbereich war innerhalb dieses umzäunten oder ummauerten Klosters, sodass man da, auf die Idee gekommen ist, das sozusagen doppelt zu nutzen. Habe ich auch keine hundertprozentige Antwort drauf.
Und wenn wir mal ein paar Jahrhunderte weitergehen, da kam ja dann auch für den Apfel ein ganz neues Forschungsfeld auf, die Pomologie. Da fingen die Wissenschaftler an zu ordnen. Warum ausgerechnet für den Apfel? Warum war der so wichtig?
Na, der Apfel ist ja sozusagen die beherrschende Frucht, also neben der Birne sicherlich jetzt für unseren Bereich, sozusagen für Mitteleuropa, für Europa, auch für Nordamerika natürlich. Und da lag es nah. Also es macht einfach, die Äpfel und Birnen machen einfach auch den größten Anteil der geernteten Früchte sozusagen aus. Und es war ganz interessant, weil natürlich dann mit dem Begriff der Pomologie sozusagen auch im Rückblick ganz viele Forscher plötzlich dann als Pomologen bezeichnet werden konnten. Das war eine Sache, um die sich oft dann auch Apotheker und Ärzte interessanterweise so gekümmert haben, die einfach so auch so ein biologisches Interesse dann mitbrachten.
Und der Apfel ist ja dann später in ganz besonderer Weise mit einem bayerischen Pfarrer verbunden, mit Corbinian Aigner. Er hat gelebt von 1885 bis 1966. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, die auch relativ genau erforscht ist. Es war ein bayerischer Pfarrer aus Sittenbach, das ist in der Nähe von Dachau. Der Herr hat sich ziemlich mit den Nationalsozialisten angelegt und wurde dann auch ins Konzentrationslager Dachau unter anderem verbracht, wo er eigentlich zuständig war als Zwangsarbeiter für Gewürzpflanzenanbau. Er war aber wirklich jemand, der sich sehr für alle Arten von Obst interessiert hat und hat es dann zustande gebracht, tatsächlich aus gesammelten Kernen verschiedene Sorten zu züchtern in dieser Zeit. Das war ab 1941 ungefähr, wo er mehrere Jahre verbracht hat. Und ein besonders erfolgreiches Ergebnis war der sogenannte Korbinians-Apfel, den er vorher KZ3 tatsächlich auch genannt hat, also etwas makaber. Und ist noch was anderes ganz Tolles. Er hat auch die Früchte gezeichnet. Er hat wirklich an die 1000 Äpfel und Birnensorten gezeichnet, die auch mal als Buch veröffentlicht wurden. Das ist hoffentlich bald wieder zugänglich. Das ist, glaube ich, vergriffen momentan, aber das ist wirklich sehr, sehr wunderschönes, ein wunderschönes Werk, wo er sich sozusagen für die Ewigkeit dann auch verwirklicht hat.
Was hat Sie denn selber bei der Beschäftigung mit diesen Obstgärten am meisten überrascht?
Also überrascht ist eigentlich die Vielzahl also von Aktivitäten, die sich einfach mit diesem Zähmen von Früchten, wie ich das nenne, verbinden. Also das Zähmen ist ja so ein bisschen ironisch auch benutzt, weil man das benutzt ja das eigentlich für Wildtiere, aber ich sehe da durchaus einen parallelen Prozess und ich habe eigentlich wenige Bücher gefunden, die sich so ausdrücklich damit beschäftigen und habe mich dann selbst auf die Spur begeben. Es ist immer wieder interessant, in welcher Bandbreite auch die verschiedenen Früchte natürlich existieren, wie weit sie sich auch entfernt haben von den Wildformen. Das muss man wirklich sagen. Also und das sind halt ganz, ganz viele Menschen, die daran mitgewirkt haben, die natürlich anonym sind in der Geschichte zum großen Teil, wenn wir jetzt mal von den Pomologen absehen der neueren Zeit. Aber da haben ganz, ganz viele Menschen, Tausende, Hunderttausende Menschen sozusagen mitgewirkt in der Geschichte, diese Früchte in eine Form zu bringen, dass wir sie, wie wir sie heute im Supermarkt kaufen können, sozusagen genießen können.
Bernd Brunner hat eine Kulturgeschichte über Obstgärten geschrieben. Von der Kunst, die Früchte zu zähmen, heißt das Buch. Es ist erschienen bei Knesebeck und kostet 22 €. Vielen Dank, dass Sie uns schon mal davon erzählt haben.
Sehr gerne, Frau Ciccioni.
Tschüss.
Tschüss.